Wir sind in der Geschichte bei den Weisen und die drei Weisen kamen zum Jesuskind und ich habe da schon die Weihnachtsgeschichte die letzten Male ein bisschen zerstört, indem ich gesagt habe, ja, die sind wahrscheinlich nicht mehr im Stall gewesen, sondern ein bisschen später, vielleicht sogar ein paar Wochen oder Monate später, weil die Bibel erzählt uns nicht, wann sie genau da gewesen sind, aber auf jeden Fall kommen sie nicht in den Stall, sondern in ein Haus. Und ich habe auch noch das Krippenbild zerstört, indem ich euch auch gesagt habe, die Bibel spricht nicht von drei Weisen, sondern man weiß nicht von wie vielen. Und ja, es könnten auch nur zwei gewesen sein oder fünf, man weiß es nicht ganz genau. Ja, so ist das. Das Krippenbild ist dieses Jahr ein bisschen anders gewesen. Aber sie kamen auf jeden Fall zu Jesus und haben ihm freudig Geschenke gemacht. Und da lesen wir in Matthäus 2, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wie wir die letzten Male gehört haben, sind diese drei Dinge etwas, was auf Jesus Identität hinweist. Einmal Weihrauch auf die Identität von Jesus als den hohen Priester für uns. Myrrhe als den leidenden Gottesknecht. Und heute soll es der Abschluss sein mit Gold. Und zwar ist Gold ein Geschenk für den König. Und wenn wir an Könige denken, dann assoziieren wir oder assoziieren viele Menschen in der Gesellschaft etwas ganz anderes als König Jesus, sondern irgendwas anderes. Da denken sie an König der Löwen. Dann kann man auch fragen, Kinder, wer hat von euch schon König der Löwen gesehen oder schon mal gehört von König der Löwen? Okay, wer ist da der König? König Simba. Ja, das ist und der Vater Mufasa. Aber es gibt auch noch andere Könige, woran die Gesellschaft denkt. Das ist der King of Pop. Wer ist das? Ich habe es schon gehört. Michael Jackson. Viele denken dann vielleicht, wenn sie an König denken, an King of Pop, Michael Jackson oder den King of Rock, Elvis Presley. Oder wenn man an Jazz denkt, okay, da wird schwieriger, B.B. King. Wenn man an Bücher denkt, da könnte man vielleicht an Stephen King denken, der ganz viele Bücher geschrieben hat. Oder wenn man an Schlager denkt, dann vielleicht den König von Mallorca. Das ist der Jürgen Drews. Oder man denkt an wirkliche Königshäuser der vergangenen Zeit oder der aktuellen Zeit. Aber denkt man da an König Jesus? Weil Jesus ein König war wie kein anderer. Und daran denken die Menschen gar nicht, weil er so anders gewesen ist als die Erwartungen der Menschen. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 19, Vers 16, wie er gepriesen wird als König. Auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und da versucht Johannes, in der griechischen Sprache so deutlich zu machen wie möglich, dass er über allem steht, über alle Herrscher dieser Welt. Alle, die sich irgendwie König oder Herren nennen, über die steht Jesus. Oder auch wieder ein prophetischer Text in Sacharja 9, Vers 9, da wird der König angekündigt. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und dein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also Jesus, die höchste Autorität über alle Königreiche dieser Welt. Und da steht der ganze Kosmos drunter, unter ihm. Der ganze Kosmos ist in seinen Händen, in König Jesus Händen. Er ist ein König wie kein anderer. Und wie Sacharja sagt, er ist wirklich gerecht. Er ist ein Helfer. Und wenn wir nochmal in den hebräischen Text reingucken, dann ist Helfer vielleicht noch ein bisschen zu wenig ausgedrückt. Denn es heißt auch, er ist ein Sieger. Er ist ein Retter, ein Erlöser. Und das machen andere Übersetzungen deutlich, dass hier auch eine Bandbreite an Deutungen sind. Er ist nicht nur Helfer, er ist sogar noch Erretter, er ist Erlöser und er ist der Sieger. Nun, wenn ein König über alle Königreiche herrscht, ein König über allen Herren ist, der den ganzen Kosmos in den Händen hält, dann sprengt das unsere Gedanken, unseren Kopf. Das passt irgendwie nicht bei uns rein. Und deswegen erwarten die Juden damals und auch Menschen einen anderen König. Ein König, der vielleicht doch im Palast geboren ist. Stefan hat am Heiligabend letztens gepredigt. Es ist irgendwie seltsam. Ein König, der auf die Erde kommt, aber nicht im Palast, sondern er ist in der Krippe. Er wird nicht mit Luxus geboren. Er ist nicht im Reichtum. Er sieht auch nicht wirklich edel aus. Hat da auch vielleicht kein irgendwie Emblem oder ein Wappen auf seinem Strampler und sieht da irgendwie ganz, ganz edel aus oder irgendwie, als würde er einer Adelsfamilie angehören. Nein. Die Juden erwarteten den König nicht so, wie Jesus gekommen ist. Sie erwarteten diesen angekündigten Retter, den Messias, den Erlöser, nicht in einer Krippe. Sie erwarteten ihn nicht in einem Stall geboren, zwischen irgendwelchen Nutztieren, die da gewesen sind. Und sie erwarteten ihn auch nicht arm. Und sie erwarteten ihn erst recht nicht als Sohn eines Zimmermanns, der in Nazareth lebt. Da haben sie ihn gar nicht erwartet. Was ist das denn für ein König dann? Ein König, der sich mit seltsamen Nachfolger sammelte. Er hatte Fischer als seine Nachfolger. Er hatte einen Zöllner als Nachfolger, also einen Steuereintreiber. Und die waren in der Gesellschaft verachtet. Er hatte Unruhestifter, Rebellen als Nachfolger. Und er hatte mit Ausgestoßenen Freundschaft. Er hatte Verkehr mit Prostituierten, verzeihte eine Ehebrecherin und ernährte sich Kranken und Aussätzigen. Wenn man so dieses Bild von diesen Menschengruppen auf heute überträgt, dann würde dieser König ganz schnell in der Zeitung stehen und ganz groß würde Skandal drüber stehen. Dass dieser Mensch mit solchen Menschen verkehrt, das geht doch gar nicht. Der hat Gemeinschaft mit denen. Was ist das für ein König? Und gleichzeitig benimmt er sich seltsam, kritisiert die Mächtigen damals, die Pharisäer, den König, die Schriftgelehrten. Und dann geht er noch in den Tempel und schmeißt die Händler da raus, macht da Unruhe. Was ist das denn jetzt für ein König? So haben sich die Juden den König nicht vorgestellt. Er reitet auf einen Esel nach Jerusalem. Und das, obwohl es prophezeit worden ist, dass er da reinreitet, also dass er reitet auf einen Esel. Aber man muss sich vorstellen, ein Esel, nicht unbedingt das Verkehrsmittel eines Königs. Seit der Zeit von Salomo wurden keine Esel mehr als Reittiere benutzt von hochgeachteten Personen. Nein, da musste was anderes her. Das war eher so ein Kleinwagen für arme Leute, ein Transportmittel für Fracht und Gut, aber für einen König doch nicht. Und dann wer jubelt ihm zu? Das einfache Volk, die Ausgestoßenen, die Verachteten, die abgelehnt sind und die jubeln Jesus zu. Was ist das für ein König, der nicht irgendwie mit den Mächtigen, die das Sagen haben, auch in der Gesellschaft, dass er mit denen verkehrt? Und niemand würde erwarten, dass ein König zum Tode verurteilt wird für Dinge, die er nicht getan hat. Ein unschuldiger König, der dann geschlagen wird, der gegeißelt wird, gepeitscht, der von den Leuten angespuckt wird. dem die Kleider vom Leibe gerissen wird und nackt dasteht. Und dann, wie ein Schwerverbrecher oder ein Sklave, wird er ans Kreuz gehängt. Was ist das für ein König? Und dann stirbt er am Kreuz und schreit dann noch, es ist vollbracht. Es ist ein König, der zum Sterben gekommen ist. Niemand hätte erwartet, dass das passiert, dass so ein König kommt, um zu sterben. Und dass dann, wenn er stirbt, Menschen ihre Hoffnung verlieren, weil er nicht mehr da ist. Was ist das für ein König? Niemand hätte erwartet, dass dieser König kein eigenes Grab hätte. Er musste sich ein Grab leihen. Und niemand hätte erwartet, dass 3 Tage später, als die Frauen kamen ans Grab, dass der Stein weggerollt gewesen ist. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Und plötzlich spricht die Welt, der König lebt. Er sitzt nicht hier auf dem Thron der Erde, sondern er sitzt auf dem Thron des Himmels. Was ist das für ein König? Ganz anders als erwartet. Ein ganz anderer König. Wie stellen wir uns einen König vor? Wie stellten sich die Menschen damals einen König vor? Das, was Jesus getan hat, das war irgendwie unvorstellbar. Denn eigentlich dachten die Leute, da kommt einer, der rettet uns. Rettet uns vor den Fremdmächten. Damals war Israel besetzt von den Römern. Und auch in der Vergangenheit hatten sie ganz viele Fremdherrschaften. Da waren die Assyrer, die Babylonier und die Perser. Und immer waren sie irgendwie ein Spielball der großen Mächte. Und da war diese Prophezeiung im Alten Testament. Und sie haben sich gedacht, das wird aufhören. Die Römer werden nun vertrieben. Und es gibt keine Fremdherrschaft mehr. Und der Thron Israels, also da in Jerusalem, wird der König einkehren und da den Thron besetzen. Und dann wird er über das Volk herrschen, so wie ein ganz normaler König halt. Und dann wird er gerecht sein, er wird recht sprechen und er wird den Frieden aufrechterhalten. Und das wünschten wir uns ja letztendlich auch, dass wenn wir über Regierungen sprechen, wenn wir über mächtige Menschen sprechen, die Länder anführen, dann wünschen wir uns doch genau auch so jemanden, der gerecht ist oder eine Regierung, die gerecht ist, die recht spricht, die Frieden erhält. Und da merke ich, dass wir ein Ideal nachjagen, das kein Mensch erfüllen kann. Denn jeder Mächtige, jeder Regierende, jeder König, den es bisher gegeben hat, hat auch seine Macht irgendwie für sich selbst eingesetzt. Auch wenn wir von den guten Königen sprechen in der Vergangenheit oder sowas, es gibt immer einen Punkt, wo es doch nicht so ganz gut gewesen ist und wo es nicht ganz gerecht gewesen ist oder wo es immer Frieden gab oder wo er nicht eigennützig gehandelt hat. Und wenn wir an Jesus denken und hätte er diese Erwartung auch erfüllt an uns, dann wäre vielleicht auch in dieser Zeit, wo er regiert hätte, wäre vielleicht so dieses Exemplar dieses Ideals gewesen, wo wir sagen, hey, da war wirklich mal so eine richtig gute Zeit. Aber was ist dann, wenn er wieder weg ist? Was ist, wenn Jesus das gemacht hätte, aber dann wäre er im hohen Alter gestorben? Was dann? Dann wäre alles wieder verpufft. Hätte vielleicht noch ein bisschen Nachklang, aber es hätte verpufft. Was für ein König, anders als erwartet. Weil Jesus bringt einen anderen Frieden als den wir uns gerade vorstellen. Er bringt nämlich den Frieden mit Gott. Da, wo wir eigentlich getrennt gerade sind mit Gott, wir hatten das die letzten Male, wir haben eine unheimliche Distanz zu Gott, weil wir in Sünde verstrickt sind. Und Jesus bringt Frieden, Frieden mit Gott. Jesus schafft eine andere Gerechtigkeit. Eine andere Gerechtigkeit als die, die wir uns gerade hier auf Erden vorstellen. Und zwar sind wir gerecht vor Gott. Weil wir Sünder sind, können wir gar nicht zu Gott kommen. Und Jesus, der macht uns gerecht. Er nimmt diese Sünde von uns ab und wir können zu Gott kommen als Gerechte, als Gerechtfertigte. Und deswegen hilft Jesus. Er rettet, er erlöst, er befreit von dieser Sünde. Er rettet letztendlich vor diesem ewigen Tod, was letztendlich dann auch bedeutet, wir sind nicht bei Gott. Ewiger Tod heißt, ich bin nicht bei Gott. Ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich werde nicht in den Himmel einkehren. Und warum? Warum möchte Jesus genau auf diesem Weg diesen Frieden, diese Gerechtigkeit und diese Errettung bringen? Warum möchte er uns auf diesem Weg helfen? Weil er eine unerschütterliche Liebe zu uns hat und er möchte Beziehung zu uns haben. Und diese Beziehung ist halt erstmal gestört, da wir in Sünde verstrickt sind, da wir Sünder sind, da wir einfach getrennt leben von Gott. Und damit das aufgehoben wird, möchte er nicht irgendwie temporär kommen und eine Regierungszeit haben, dass wir Frieden auf Erden haben. Nein, er möchte eine ewige Gemeinschaft mit uns haben. Und dort wird dann ewig Gerechtigkeit sein, ewig Frieden sein. Und wenn wir mal Ewigkeit und diese Zeit auf Erden vergleichen, dann ist das nur eine kurze Zeitspanne, die wir hier wirklich aushalten müssen. Und eines Tages, wenn Gott uns zu sich holt, dann werden wir das erleben. Diesen Frieden, diese Hilfe. Damals, wie auch heute, reagieren Menschen ähnlich auf Jesus, auf sein Königtum, weil es letztendlich unser Fassen sprengt. Und es gibt drei Reaktionen, die ich einmal herausstellen möchte. Es ist, kann man anhand auch von biblischen Personen sehen. Einmal, wenn wir in die Weihnachtsgeschichte zurückschauen, dann ist da einmal Herodes. Herodes bestreitet die Königsherrschaft Jesu nicht. Denn Herodes sieht ihn als Konkurrenten. Wenn wir sehen, dass Herodes sich denkt, hey, da ist ein anderer König, der wird mein Zepter in die Hand nehmen, dann muss ich ihn ja umbringen lassen. Und er lässt alle Kinder unter 2 Jahren umbringen, damit er seine Macht behält. Er widersetzt sich Jesus als König. Er will ihn nicht anerkennen. Und das finden wir heute auch. Das sind Menschen, die sagen, ich brauche keinen Jesus. Ich brauche keine Religion. Ich komme allein zurecht. Mein Leben ist mir so wichtig, ich möchte es alleine in die Hand nehmen, die Kontrolle über mein Leben behalten. Und niemand darf mir sagen, was ich zu tun habe oder was ich zu lassen habe. Sie bestreiten gar nicht, dass es einen Gott gibt oder dass es einen König Jesus gibt. Aber sie wollen ihn nicht, weil sie dann merken, ich muss etwas dafür aufgeben. Und sie sehen dann das Gute, was daraus folgt, nicht. Und sie sind da lieber eigennützig. Dann gibt es eine zweite Gruppe und ich glaube, die ist sehr vertreten, vor allem unter den Christen. Sie sind wie die jüdischen Gelehrten, Priester. Sie nahmen Jesus nicht ernst. Sie haben ihn letztendlich als König verworfen. Sie lasen das Alte Testament und haben die ganzen Prophezeiungen gelesen. dass ein König kommen soll, ein Messias, ein Retter. Und sie haben auch zum Beispiel Micha 5, Vers 2 gelesen, dass ein Herrscher in Bethlehem geboren wird. Und das ist 8 Kilometer ungefähr von Jerusalem entfernt. Das ist nicht weit. Kann man gut zu Fuß erreichen. Aber sie kamen nicht. Sie kamen nicht nach Bethlehem. Und heute gibt es immer noch Menschen, ich würde sie jetzt mal Pseudochristen nennen, Menschen, die irgendwie sagen, ja, es gibt einen Gott, aber für meinen Alltag oder für mein Leben hat das keine Bedeutung. Oder Leute, die sagen, ja, ich bin Christ. Und wenn man fragt, warum bist du Christ? Ja, ich bin Mitglied einer Kirche oder einer christlichen Gemeinschaft. Und sie gehen dann meistens nur zu Weihnachten oder zu Ostern in den Gottesdienst. Und sonst lassen sie sich nicht blicken und haben auch andersweitig keine Gemeinschaft mit Gott oder mit anderen Christen. Und wenn man sie fragt, möchtest du in die Gegenwart Gottes kommen? Möchten wir zusammen beten? Dann sagen sie, nee, lieber nicht. Oder möchtest du mit mir den Liebesbrief an uns Menschen lesen, also die Bibel lesen, was Jesus für uns getan hat? Möchtest du mit mir lesen, wie sehr Gott uns liebt? Dann sagen sie, nee. Oder wenn du sie fragst, möchtest du Teil sein einer Mission, die die Liebe Gottes zu den zerbrochenen Menschen dieser Welt bringt? Und dann sagen sie, nee, ich bin lieber zu Hause und gucke Fernsehen. Oder ich gehe lieber ins Kino. Ah, ich möchte lieber heute Abend in den Club gehen und ein bisschen tanzen. Das ist mir nicht wichtig. Ich nehme es nicht ernst. Und dann gibt es einen dritten Personenkreis. Und das repräsentieren die Weisen aus der Weihnachtsgeschichte. Die Weisen verneigen sich vor Jesus. Sie beugen sich tief runter und bringen ihm Geschenke. Und wenn sie sich verneigen und ihm Geschenke bringen, ist das die höchste Form einer Verehrung. Sie beugen sich tief. Es ist eine Haltung der Hingabe. Sie unterwerfen sich. Und zwar nicht irgendwie, wie man es aus der Geschichte kennt, dass sich Menschen unterwerfen, weil sie Angst haben. Nein, weil sie diesem Kind vertrauen. Weil sie sagen, der Retter dieser Welt ist geboren. Sie geben ihm Ehre. Und da wäre jetzt die Frage an uns, was ist unsere Antwort? Wie reagieren wir auf Jesus? Sehen wir Jesus eher als einen Konkurrenten in unserem Leben, der das Zepter unseres Lebens in die Hand nehmen möchte? Und das wollen wir nicht? Sind wir die, die ihn nicht ernst nehmen und vielleicht nur wirklich an bestimmten Feiertagen zu ihm kommen oder nur in die Kirche kommen? Ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, die Weihnachtszeit ist die schwierigste Zeit zum Predigen, weil dort hast du meistens die Leute da, die sonst übers Jahr nicht da sind. Was willst du denen sagen, die sich dafür nicht interessieren? Oder sind wir die, die sich verbeugen und ihn anbeten, so wie die Weisen? Und da muss ich ehrlich zu mir auch sagen, in meinem Leben, da habe ich, denke ich, alles drei durchlebt. Als Kind, als Teenie, ich wusste viel. Ich bin ja christlich sozialisiert, in einem baptistischen Haushalt groß geworden, Kindergottesdienst von klein auf mitgemacht. Und ich wusste viel. Im Religionsunterricht, da kannte ich alle Geschichten. So, wenn ich in die Schule ging, da konnten die Lehrer mir nicht irgendwie was Neues beibringen oder sowas. Und meine Tochter selbst, die sagte, oh, Religionsunterricht ist langweilig, die Geschichten kenne ich schon alle, weil sie die schon im Kindergottesdienst gehört hat. So. Und so bin ich auch aufgewachsen. Ich kannte alles und wusste viel. Aber kannte ich wirklich Jesus? Heute würde ich sagen, nein. Ich ging in die Kirche, weil ich halt ging. Ich musste. Ich wurde mitgenommen von meinen Eltern. Und so ist das, denke ich, heute auch mit ganz vielen Kindern, die einfach in einer christlichen Familie aufwachsen. Sie gehen halt, weil man in den Gottesdienst geht. Und dann sind da einfach Sonntagschristen. Und ich war so einer. Ich habe zwar irgendwie gesagt, da ist Gott, ihn gibt es. Und dann merkte ich, okay, ich nehme ihn nicht ernst. Und ich wollte ihn auch erstmal nicht ernst nehmen. Und dann merkte ich auch, umso älter ich wurde, ja, es bedeutet auch, dass ich mein Leben Jesus übergeben muss. Und dachte mir, das will ich nicht. Ich möchte nicht mein Leben an Jesus übergeben, weil ich dann dachte, ich muss ganz viele Regeln einhalten. Weil ich dann dachte, ich muss ganz viel tun. Und so war es eigentlich gar nicht. Ich habe nämlich Jesus ganz anders dann plötzlich kennengelernt, als meine Eltern mich mehr oder weniger zärtlich gedrängt haben, mal in den Jugendkreis zu gehen. Und ich wusste noch nicht mal, dass unsere Gemeinde einen Jugendkreis hatte. Und dachte mir, okay, was ist das? Was machen die da? Dachte, die sitzen da so im Kreis und lesen Bibel. Und da habe mir das ganz langweilig vorgestellt. Und merkte, die Leute, die meinen das ernst. Und ich wurde neugierig. Und kurz danach gab es eine Osterfreizeit, wo ich Jesus ganz neu kennengelernt habe. Es war nicht so dieser Kuschel-Jesus, den ich im Kindergottesdienst, von dem ich so gehört habe, der die Kinder in den Arm nimmt. Das ist auch richtig, ne? Also Jesus liebt Kinder und mag sie gerne in den Arm nehmen. Aber es gibt auch einen anderen Jesus, den König Jesus, den Sieger über den Tod und über die Sünde. Jesus, der Macht hat und der diese Macht einsetzt, um Menschen zu heilen. Der sie tröstet, wenn sie zerbrochen sind. Der sie ermutigt, weil sie niedergedrückt sind und sie wieder aufrichtet. Der sie befähigt, weil er sie so sehr liebt und ihren Mangel sieht. Ich habe einen Jesus kennengelernt, der ein siegreicher König ist, der von Anfang an schon da gewesen ist und der am Ende noch da sein wird, der die Auferstehung ist und damit Leben bringt. Ich habe Jesus kennengelernt, der das Böse bezwingt, der sein Friedensreich aufrichtet und das nicht temporär irgendwie einmal für eine kurze Zeitspanne, nein, auf ewig. Und dass er dann mich in dieses Friedensreich einkehren lässt. Und mein Wunsch ist es, dass wir nicht nur diesen Kuschel-Jesus kennenlernen, sondern auch diesen Jesus kennenlernen, der über allen ist, der über alle Welt ist, der über alle Welt thront, der alles in seinen Händen hält. Und heute kannst du ihn kennenlernen und diese Frage auch beantworten. Möchtest du ihn kennenlernen? Dann höre auf, dich ihm zu widersetzen. Hör auf, Herodes zu sein. Dann höre auf, ihn zu ignorieren. Nimm ihn ernst. Hör auf, ein Schriftgelehrter zu sein. Übergib ihm dein Leben. Verbeuge dich wie die Weisen und bete ihn an. Fange an, mit dem Herzen anzubeten. Und sage einfach, König der Könige und Herr der Herren, der Gerechte und dein Helfer, dein Retter, dein Erlöser. Amen.